glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Tobi, letzte Folge des Podcasts vor Weihnachten.
Ich wollte gerade sagen, ich bin gleich. Hast du 9 oder so? Möchtest du dich trennen?
Nee. Wir haben gesagt, wir nehmen noch eine kurze Folge vor Weihnachten auf, damit die Wartezeit nicht ganz so lang ist, weil wir vielleicht zwischen den Jahren, müssen wir schauen, ob wir noch eine Folge hinkriegen, weil wir stehen kurz vor der Folge 100.
Ja, ich freue mich total. Und es ist tatsächlich nicht mehr. Ah.
5 Euro.
Wieder 5 Euro. Das macht mich echt fertig. Ey, dieses böse Wort macht mich echt fertig. Wir kriegen sogar in Hörerpost, wird dieses Wort
das zählt.
Mittlerweile in Großbuchstaben getrumpt quasi, damit es mir richtig förmlich anspringt hier.
Ich finde es herrlich.
Noch mal kurz zurück zu Folge 100. Wollen wir da irgendwas Spezielles machen? Ich habe schon ein bisschen drüber nachgedacht. Wir hatten ja auch schon vor längerer Zeit mal drüber geredet. So richtig was eingefallen ist mir nicht. Wir können natürlich mal über alte Folgen reden, was aus dem einen oder anderen Thema geworden ist. Sowas vielleicht.
Gute Idee.
Leute einladen, weiß ich nicht. Machen wir so dann, wenn's sinnvoll ist oder irgendwie so ein Thema wie letztes Mal mit dem Justin zum Beispiel. Oder wollen wir irgendwie so eine Luftballonparty steigen lassen?
Also ich finde, Leute einladen können wir immer, aber dann vielleicht jedem eine einzelne Folge widmen. Also wir brauchen ein bisschen Zeit dazu quatschen und nicht irgendwie alle in eine Folge pressen.
Ja.
Wir können auch belegen, ob wir mal einen Live-Podcast machen, hier online, YouTube, Riverside, wie auch immer.
Das wäre cool.
Ja, vielleicht kommt ja jemand. Also wenn jemand Interesse dran hätte, uns mal live so zu schauen, wie wir es machen, gerne kurzes Feedback an die überbeliebige Kanäle. Und dann
gab es schon mal ein Monster-Podcast, also so ein Riesen-Podcast, wo quasi alle Hörer und Hörerinnen, die live dabei sein wollen, mitreden können?
Mitreden auch tatsächlich nicht.
Ja, warum nicht?
Na, weiß also, ich, ob das geht.
Jetzt machen wir uns nichts vor. Wir sind ja jetzt nicht irgendwie der größte Podcast der Welt. Das ist doch recht überschaulich. Wenn da, ich sag jetzt mal, eine Handvoll Leute tatsächlich Bock haben, dabei zu sein, warum sollen die dann nichts sagen dürfen? Also ich glaube, dass das bei 5, 6 Leuten durchaus praktikabel ist.
Ja, das 5, 6 Leute sind kein Problem, aber ich weiß nicht, wenn jetzt mehr Leute kommen, kann das sehr chaotisch werden. Ich weiß nicht, ob das Tool das kann. Also wir müssen mal gucken, ob unser Aufnahmetool sozusagen dynamisch Leute zuschalten kann.
Ja.
Da habe ich mich noch nicht mit befasst. Aber
also Teams könnte das ja und Teams kann man ja auch aufzeichnen. Da ist das Schnitt vielleicht mal ein bisschen anders für uns, aber gehen sollte das doch.
Ja, eine Teams-Session können wir machen, ja. Aber Teams ist so arbeitsmäßig. Das ist so, das fühlt sich an wie Arbeit. Also, wir überlegen uns was. Wir haben noch 2 Folgen davor. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken.
Richtig.
Aber why not?
Wollen wir auf Hörerpost kurz eingehen, die wir letztes Mal übrigens vergessen haben. Die ist nämlich schon, alt möchte ich jetzt nicht sagen, aber 2 Wochen ist schon her. Manu hat geschrieben. Und da ging's.
Du hast den Namen gesagt. Ich weiß nicht, ob das justiziabel ist, was er uns schreibt. Deswegen, also.
Nein, das glaube ich nicht. Das kann ja auch durchaus verjährt sein. Da steht doch, das war Corona, ja, noch so lange ist nicht her. Manu ist ein Name, den wir uns gerade ausgedacht haben. Der hat nichts mit dem Schreiberling zu tun. Ich glaube, den findet man nicht raus. Ist auch wurscht. Wir könnten ja nicht mal helfen der Polizei. Nehmen wir an, die käme jetzt und sagt, oh, wer war das? Wie auch immer. Also da geht's um Folgendes. Es ging um den Schlüssel aus dem 3D-Drucker. Ich habe doch von dieser einen Software erzählt, keygen.co war es, glaube ich, wo man eine App hat, mit der man einen Schlüssel-Rolling sich quasi 3D-mäßig generieren lassen kann, indem man einfach sagt, wie tief die Einkerbungen sind. Also du musst erstmal das Profil wählen und dann kannst du sagen, die Einkerbungen sind, was weiß ich, 3, 4, 5 bis 7 so tief und dann druckt er den. Und Manu schreibt, es gab vor Corona, schau mal, vor Corona, das könnte schon 25 Jahre her sein.
Ja, wahrscheinlich. Eine Situation, 30, 40 Jahre her, ja.
Mit den ersten 3D-Druckern der Welt vermutlich. Ein Hackspace in einem Gebäude und die Schlüsselsituation war unnatürlich verknappt, was auch immer das bedeutet mit unnatürlich. Und da gab es ein GitHub-Projekt damals, das die gefunden haben. Da gab es auch so Schlüssel, die aber nicht zu deren Profil gepasst haben. Es könnte dasselbe gewesen sein unter Umständen. So, jetzt haben die mit Knete das Schlossprofil abgeformt und mit einem Skalpell eine Scheibe auf den Scanner gelegt. Was für eine coole Idee. So, das heißt, damit hatten die das Profil des Schlüssels von vorne, wenn man quasi spitz draufschaut. Und das haben sie einfach in der Software langgezogen. Und dann quasi den Schlüssel gescannt und drüber gelegt. Und die haben es, jetzt hätte ich es fast wieder gesagt, das böse Wort, die haben es damit wirklich geschafft, ich muss mich echt zusammenreißen, in kurzer Zeit, so wie er hier schreibt, einseitig schließende Schlüssel mit normalem Standard PLA zu drucken, die problemlos, steht hier, 100 plus Schließungen durchgehalten haben.
Ja. Also ich drücke auch fast nur mit PLA und das ist durchaus, wenn man es jetzt nicht ganz hauchdünn druckt, auch stabil.
Ja.
Aber ewig hält es halt nicht. Das muss man eben wissen. Und wenn du hast ja eben Probleme mit UV-Strahlung beispielsweise, dann verformt sich das oder verliert die Farbe und so weiter. Wenn es zu heiß wird, geht's nicht. Aber für so einen Schlüssel, ja, haben wir jetzt dann zumindest jemand das mal getestet. Das scheint zu funktionieren.
Ja, phänomenal. Ich meine, wenn du, was weiß ich, das Schloss auch noch halbwegs gut geölt hast und das wirklich gut gängig ist, da gibt's ja auch Unterschiede, dann kann ich mir das auch vorstellen.
Aber die einzige ist dir schon mal ein Schlüssel abgebrochen? Weil das ist dann richtig blöd. Das ist richtig kacke.
Ja. Das geht bei einem Metallschlüssel unter Umständen, wenn du ihn von der Gegenseite durchschieben kannst. Das müsste auch mit so einem Kunststoffding funktionieren, weil drehen, also gerade drehen kannst du es und dann müsstest du von der Gegenseite mit dem Originalschlüssel wieder rausschieben. Also das, glaube ich, ist so schwierig nicht. Aber was er hier schreibt, und das habe ich nicht ganz verstanden, vielleicht weißt du, was gemeint ist, dank Wechselklingen am Schlüssel war das komfortabel. Was sind denn Wechselklingen am Schlüssel?
Überhaupt keine Ahnung. Sagt mir auch nichts. Also
vielleicht gibt's da ein Follow-up, nochmal Hörerpost, ja. V2 oder so.
Ja, aber interessant ist, er schreibt ja auch, der Hersteller wirbt damit, dass das ein ganz besonderer Schlüsselart ist und das nur im zertifizierten Fachhandel zu bekommen ist, weil dieser Rohling nicht einfach so zu kaufen ist. Naja, das ist halt rum ums Eck jetzt mit den 3D-Druckern. Ne?
Ja, das finde ich sehr spannend, wenn das da wirklich reicht, so Knetmasse mit dem Skalpell zu schneiden und auf den Scanner zu legen, finde ich das schon spannend, weil wir haben hier bei mir um die Ecke zum Beispiel, gibt es eine Feuerwehrzufahrt, die jeder gerne nutzen möchte, der schwere Einkäufe bis vor die Tür fahren möchte mit dem Auto, weil das geht bei mir nicht. Und diesen Schlüssel kannst du bei Mr. Minute oder sonst irgendwas nicht nachmachen lassen. Mhm. Moment, jetzt bimmelt es bei mir, Entschuldigung.
Oh, unprofessionell, Handy nicht gemutet.
Tut mir leid. Ach, schlimm. Mal wieder, das glaube ich, das zweite oder dritte Mal schon, Entschuldigung. Und wenn man dann so einen Feuerwehrzylinder nachdrucken kann, das, ja, da würde ich hier aber vom Schwarzmarkt so richtig Asche machen.
Das erinnert mich dran, ich weiß noch, als ich in die Schule gefahren bin mit dem Zug, ich musste so 13 Minuten Zug fahren früher, mhm. Und da gab es solche Vierkantschlüssel, mit denen du die Fenster aufmachen konntest. Das hatte nur der Schaffner. Das war im Prinzip ein ganz normaler quadratischer Vierkant. Mhm. Aber es war trotzdem Zauberei, wenn man den einfach dabei hatte und einfach das Fenster aufmachen konnte. Da hat man sich gefühlt wie, hey, ich habe hier den Zug gehackt.
Ja, verstehe ich. Und ich erinnere mich jetzt gerade an, wie hieß er, Kevin Mitnick, der ja leider verstorben ist. Er war der meistgesuchte Hacker der Welt. Also er war auf den Most Wanted Plakaten in den amerikanischen Polizei Stationen ausgehängt. Und der hatte sowas Ähnliches. Der hat sich nämlich abgelaufene U-Bahn-Tickets oder Bus-Tickets waren es, geholt und hat die mit der speziellen Schere oder beziehungsweise diese Lochzange, die hatten, hatte die sich so gestempelt, dass die noch für die Rückfahrt gelten. Und diese Zange, diese spezielle Zange, hat er sich besorgt in einem Laden, weil er eigentlich so einen Busfahrer mal gefragt hat, wo es die gibt, weil er darüber ein Referat in der Schule schreiben müsste.
Na, und, schlau.
Ja, sehr coole Idee. Kleine Anekdote.
Und noch was über Kevin Mitnick. Wir beide besitzen was von ihm. Du jetzt auch seit neuestem. Das ist auch sehr cool. Wir haben eine Visitenkarte von Kevin Mitnick und die ist besonders, weil die, ja, erklär mal. Du hast sie gerade in der Hand, oder? Schaut so aus.
Nein, die liegt, ich kann sie mal rausholen.
Aber erklär mal, was die so besonders macht. Ich hatte sie überreicht bekommen in München bei einer Veranstaltung, wo er präsentiert hat. Da hat er die unter das Volk gebracht.
Genau, der hatte da ganz, ganz viele davon und hat die tatsächlich 5 Euro und hat die verteilt. Und ich habe meine vom Christoph geschenkt bekommen, der mir seine freundlicherweise überlassen hat. Ich habe den Kevin zwar selber mal getroffen in Manchester vor vielen, vielen Jahren, habe aber versäumt, von ihm eine Visitenkarte zu erfragen. Denn das Entscheidende ist, diese Karte ist nicht aus Papier oder Pappe oder laminierten Kunststoff. Dieses Ding ist aus Metall. Und nicht nur eine, ich sag mal, Metallkreditkarte, die so ausschaut wie eine American Express, sondern da sind Lockpicking-Werkzeuge schon ausgestanzt. Die kannst du theoretisch einfach rausbrechen. Damit machst du natürlich die Visitenkarte ein bisschen kaputt. Aber da ist das Werkzeug da, um Schlüssel nachzumachen oder zu knacken, sondern Schlösser zu knacken an Türen und irgendwo einzubrechen. Das war natürlich ein starkes Symbol von ihm, das natürlich nicht in echt zum Einsatz kommen sollte, sondern wirklich über den Einbruch in digitale Rechenzentren, Computer und so weiter.
Er sagte mal in einem Interview, glaube ich, sinngemäß so, ja, mit seiner Visitenkarte kannst du vielleicht nicht mehr in die USA einreisen, weil du kein Lockpicking-Set dabei haben darfst oder sowas in der Art. Fand ich ganz witzig. Aber das andere Witzige ist, weißt du, dann ist hier vor Weihnachten, ich bekomme Weihnachtspost, bekomme ein Geschenkpaket vom Christoph geschickt zu mir nach Hause, mach's auf, ist ein weiteres Paket drin mit der Bitte, kannst du bitte an Tobi weiterleiten. Ne?
Also ich total nett.
Ja, finde ich auch super.
Ja, also ich habe mich total gefreut, danke, weil mir diese legendäre Visitenkarte wirklich gefehlt hat und ich mich riesig drüber freue.
Sehr gut.
Ich habe aber noch was, weil ich jetzt schon dreimal oder viermal über dieses böse Wort gestolpert bin. Für alle, die es nicht wissen, wir haben ein Wort, das T-A-T-S-Ä-C-H-L-I-C-H heißt. Und wann immer das einer von uns sagt in den Dezember-Ausgaben dieses Podcasts, muss diese Person 5 Euro spenden. Und wir zählen halt am Ende des Dezember, sprich Anfang Januar, einfach mal zusammen und schauen, auf welchen Betrag wir kommen und suchen uns dann irgendwas aus, wo wir finden, dass das da sinnvoll angelegt ist.
Das Wort war ein bisschen überstrapaziert in unserem Podcast, haben wir gemerkt, haben wir selbst gemerkt beim Schnitt.
Ja.
Und deswegen haben wir gedacht, das erzieht uns ein bisschen. Bisher funktioniert es nicht so gut.
Nicht ist aber teuer. Aber pass auf, lass mich dazu noch ganz kurz was erzählen. Wir schauen gerade auf Netflix die Serie The Beast in Me, oder nur Beast in Me heißt sie, glaube ich, mit Claire Danes, die du vielleicht von Homeland kennst natürlich. Ich habe jetzt erst 2 Folgen gesehen. Super, gefällt mir wieder. Spitzenmäßig tolle Geschichte. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ich saß gestern vorm Fernseher und wir gucken Folge 2 und dann sagte Claire Danes in dieser Serie das böse Wort. Und nicht nur einmal, ich habe mich ertappt, wie ich vorm Fernseher sitze und sagte, Mädel, du bist bei 15 Euro.
Strichliste geführt.
Das war schon das dritte Mal, nein, ohne Strichliste, aber in meinem Kopf wirklich, Mädel, das war jetzt schon das dritte Mal, ich habe es gemerkt. Und aber eine kleine Sache noch zum Thema Netflix, weil wir gerade dabei sind. Ich war ja vor 10 Tagen etwa dienstlich unterwegs im Ausland in Prag und habe dort ein Airbnb gehabt. Und in diesem Airbnb hing ein Fernseher an der Wand, wie halt jetzt mittlerweile üblich. Und ich mache den an und dann waren die Apps, die da drauf installiert waren, angezeigt, aber Disney Plus drauf und natürlich Netflix. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt guckst du mal nach und habe die Netflix-App gestartet. Und tatsächlich, ich habe es dir geschickt, ich habe ein Foto gemacht. Danke, Iveta. Eine der Vormieterinnen, wann auch immer die da war, könnte vielleicht schon ein Jahr her sein, hat ihren Netflix-Account dort hinterlegt und nicht gelöscht, als sie rausgegangen ist.
Gut, jetzt sind wir mal ehrlich, viel Schaden kannst du nicht anrichten damit, ne?
Das ist es. Ja, ich habe auch erst zuerst habe ich mir gedacht, ha, 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 ha. Und dann habe ich auch etwas länger drüber nachgedacht, du kannst praktisch wenig. Man, du kannst gucken auf ihren Account, auf ihre Kosten, und sie merkt es wahrscheinlich nur, wenn sie eine Fehlermeldung kriegt, es gucken jetzt gleichzeitig drei andere, lass das bleiben. Aber ich kann den Account weder auslesen, ich kann ihn nicht löschen, also außer vom Gerät lokal. Wirklich was passieren kann tatsächlich nicht.
Nee, aber ist natürlich trotzdem blöd. Du willst ja deinen Algorithmus so tunen, dass nur die Serien angezeigt werden, die du gucken willst und so weiter.
Genau.
Das heißt, jetzt hast du den ganzen, keine Ahnung, hier Koch-Content, den du anschaust und FC Bayern und was weiß ich für einen Scheiß. Okay, gut, das ist jetzt ihr Problem, sage ich mal. Das ist jetzt ihr Problem.
Eben, genau. Also manchmal ist es so, dass man erstmal erschrickt und denkt, oh, was für ein dummer Fehler, aber im Großen und Ganzen ist es nicht schlimm.
Du, ich hab eine schlechte Nachricht für dich noch, Tobi. Mhm. Also wir sind jetzt ja länger in der IT-Branche und langsam sterben die Dinge weg, mit denen wir aufgewachsen sind.
Was ist jetzt kaputt?
Ja, 2026 schaltet Gmail Pop3 ab. Also ich weiß nicht, ob du das noch nutzt oder noch genutzt hast, aber das alte Protokoll zum Herunterladen von E-Mails, Plaintext,
ja.
Einfach, ja, Security Super-GAU wird abgeschaltet.
Na, eben nicht nur Security Super-GAU, sondern eigentlich ist Pop3 das größte Problem gewesen, das mich wirklich lange, lange beschäftigt hat, als ich noch hier, sag ich mal, in der Nachbarschaft Computerprobleme behoben habe, was ich irgendwann aufgegeben habe, weil ich keinen Abend mehr zu Hause war. Und ja, das war ein schmerzhafter Prozess, auch den Freunden und Nachbarn zu sagen, ich mach das nicht mehr, weil ich bin jeden Tag woanders und mein Zahnarzt will auch Geld haben. Also mir ging es auch gar nicht ums Geld, ich hatte nie frei.
Das ist ganz normal, Tobi, hat jeder Nachbar klingelt bei mir, sie machen doch was mit Computern, ich hätte nur eine kurze Frage, mein Fernseher geht nicht mehr, so.
Ja.
Und dann auf einmal bist du da und konfigurierst einen Satellitenreceiver, weil du ja was mit Computern machst.
Ja, so ist es, genau so ist es. Und mir wurde das irgendwann zu viel, es ist jetzt auch schon 15 Jahre her, sage ich mal, und dann habe ich das relativ gnadenlos durchgezogen. Aber es war nicht schlimm, weil irgendwie alle gemerkt haben, ich mache das bei gar keinem mehr. Und das hat mir echt geholfen, mal freie Abende zu haben, um zum Beispiel Netflix zu gucken und nicht irgendwo, wie du richtig sagst, irgendwas zu konfigurieren. Naja.
Ja, also ich sag mal so, das als ich angefangen habe mit IT-Security, war das ein Riesending. Da gab es wirklich Unternehmen, die per Pop3 ihre E-Mails abgerufen haben, das in ein Sammelpostfach gelegt haben und dann verteilt haben an die einzelnen Empfänger. Also sie hatten quasi eine E-Mail-Adresse nach draußen, die angeschrieben wurde und dann wurden die Mails verteilt. Ist natürlich aus verschiedensten Gründen totaler Humbug, totaler Nonsens und wird auch nicht mehr verwendet. Also heute nutzt das Protokoll hoffentlich eigentlich keiner mehr.
Ja.
Die E-Mail-Provider haben es einem auch wirklich schwer gemacht, die letzten Jahre das überhaupt noch zu nutzen. Man muss dann eine verschlüsselte Version nutzen oder man muss es erst über das Portal freischalten, dass es überhaupt noch geht. Aber früher war das halt der absolute Standard. SMTP, POP3 war da einfach das Ding.
Aber das größte Problem von POP3 war halt, wie es funktioniert. Nämlich, dass es die Mails wirklich vom Mail-Server runtergeladen und dort gelöscht hat. Denn, also es war meistens nicht so, dass die Leute sagen, oh, mein Mail geht nicht, sondern als die nämlich angefangen haben, ein zweites Gerät zu haben. POP3 funktionierte wunderbar, als du einen Rechner hattest. Das war der Rechner, an dem du alles gemacht hast, weil sowas wie Smartphone und so weiter gab es noch nicht oder Tablets. Aber als es dann anfing, dass du auch Mails irgendwie auf dem Handy bearbeiten konntest und dann mit POP3 die auf dem Handy runtergeladen hast und dann sagten die, oh, die sind aber gar nicht auf meinem Rechner, die Mail ist weg, das haben die Leute nicht verstanden. Mhm. Und als dann IMAP kam und dieses Problem gelöst hat, weil da die Mails halt auf dem Server liegen bleiben und du nur eine Ansicht kriegst, indem du aber das Löschen, Verschieben und so weiter nur auf dem Server stattfindet und nicht lokal, war das Thema erledigt. Aber
ja, und du hast auch so Vorteile wie Ordnerstruktur, das gab's alles nicht bei POP3. Das ist einfach nur eine flache Liste von E-Mails, was für die Anfangszeit total okay war, aber heute ist man eben andere Komfort-Features gewohnt, deswegen vermissen wir es jetzt nicht so sehr, sage ich mal. Ja. Wird keiner merken.
Ich habe noch was, wo ich mir gedacht habe, da muss ich mit dir drüber reden.
Jetzt kommt's.
In einem Ort namens Otterndorf ist Folgendes passiert, das habe ich auf T-Online gelesen. Da gibt's einen Weihnachtsmarkt und da ermittelt mittlerweile die Polizei, weil auf diesem Weihnachtsmarkt Musik gespielt wurde. diese Musik kam aus einem, sag mal, Lautsprechersystem, das da aufgebaut war und den Weihnachtsmarkt beschallt hat. Und da steckte ein USB-Stick in diesen Boxen oder in diesem Abspielgerät oder Mischpult, wie auch immer das aufgebaut ist, keine Ahnung von der Größe. Und da lief dann halt irgendwelche Musik. Und plötzlich kam dort rechtsradikale Musik aus den Lautsprechern.
Oh, schön.
Also Bands, die verboten sind. Lanza wurde genannt. Dann gab es so Lieder, die hießen an der Nordseeküste, aber nicht am Plattdeutschen, sondern am arischen Strand, kam dann aus den Boxen und so weiter. Also, und eine dritte Band wollte die Polizei nicht mal nennen, weil sie sagte, schon allein im Namen sind Wörter, die in Deutschland, die du gar nicht sagen darfst. Was auch immer das für eine Band ist. So, und jetzt kommt's, weswegen ich das erzähle, mal unabhängig davon, dass das einfach dumm ist, fand ich etwas sehr spannend. Denn der Otterndorfs Bürgermeister Klaus Johansen heißt er, zeigte sich erschüttert und sagte der Nordsee-Zeitung, er finde das entsetzlich. Und Achtung, jetzt kommt's, der USB-Stick könne eigentlich nur gehackt worden sein. Und das mal wieder, muss ich einfach sagen, nee, du hast einfach einen Dienstleister und oder Mitarbeiter, keine Ahnung, was dann da bei den Ermittlungen rauskommt, der einfach ein Nazi ist und sonst gar nichts. Aber da ist nichts gehackt worden. Wie sie sich immer zurückziehen auf dieses technische Thema der Hacker, weil die irgendwie damit, weil man damit irgendwie so viel entschuldigen kann. Und das finde ich einfach komisch und unnötig.
Du meinst, sie ziehen sich darauf zurück und sagt, da hat irgendeiner böswillig den USB-Stick gehackt, was ja von Haus aus schon mal Schwachsinn ist, aber und dann rechtsradikale Musik drauf gespeichert. Ich glaube nicht. Also das ist eine sehr, sehr schlechte Ausrede.
Ja, wie gesagt, da war irgendein Mitarbeiter und oder Dienstleister, der hat das gemacht und dachte sich, das ist eine lustige Idee. Was es ja nicht ist, hätte man bis 13 können, hätte man das auch gewusst, dass das dumm kommt und dass das Ärger nach sich zieht. Aber gut, ist halt so. Aber ein Hack ist es halt nicht.
Wo wir bei USB-Sticks sind, vielleicht, wenn uns Lehrer zuhören oder Lehrer im Bekanntenkreis sind, ja, da könnte man einen kleinen Tipp an die. Wenn ihr anfordert, dass die Schülerinnen und Schüler einen USB-Stick mitbringen mit einer Präsentation oder mit irgendwelchen Dokumenten, die sie in der Schule zeigen sollen, dann schreibt bitte gefälligst drauf, was ihr für ein System habt, ja. Also, weil es gibt eben Leute, die nutzen nicht Windows, sondern die haben vielleicht ein Mac und der Mac formatiert halt USB-Sticks standardmäßig mit einem Dateisystem, das unter Windows nicht gelesen werden kann. Mhm. Wenn es aber nicht draufsteht, was der Lehrer nutzt, dann führt das wahrscheinlich oder kann das zu komischen Situationen führen, dass der Stick nicht gelesen werden kann und dann gibt's dann Stress. Muss alles nicht sein, schreibt einfach verdammt nochmal drauf, hey, wir haben hier einen Windows-Laptop aus dem Jahr 1998, und da muss der USB-Stick funktionieren und dann wissen das alle und dann kann man sich dementsprechend auch einrichten.
Ich erinnere mich an die kleine Geschichte, die du mir erzählt hast, dass es da Ärger gab für eine Schülerin. Ja, genau. Verstehe ich. Ist ungünstig, weil es einfach unnötig ist. Du musst einfach nur, ich meine, das Mädel bringt einen Stick mit, der geht bei ihr und der Lehrer sagt, bei mir geht er nicht, Note 6 oder was auch immer dann rauskam. Der Ärger muss einfach nicht sein. Es ist ja wirklich ein Thema, dass man einfach gucken muss auf Kompatibilität. Und dummerweise, ganz ehrlich, wenn du es nicht reinschreibst, bist du auch ein bisschen selber schuld.
Bist auch selber schuld, ja. Und dass jetzt jemand ein Mac nutzt, ist jetzt auch nicht mehr so außergewöhnlich. Also ist ja schon sehr verbreitet, dass jetzt Leute, die mit einem iPhone angefangen haben, haben sie ein iPad gekauft und dann irgendwann sagen so, ach, jetzt brauche ich ein neues Laptop, dann kaufe ich mir halt ein MacBook. Das ist schon sehr, sehr verbreitet mittlerweile. Mhm.
Ja.
Also da kann man sich nicht drauf zurückziehen zu sagen, nee, ist ja klar, dass da ein Windows-Rechner steht. Nö, finde ich gar nicht. Finde ich überhaupt nicht.
Nee, richtig. Hast du noch was?
Ja, du hast auch was mit einem MacBook hast du mir geschickt. Was ist auf welchen Seiten bist du unterwegs, dass du so einen Scheiß findest? Also, dass jemand ein MacBook zur Waage umfunktioniert, das ist finde ich auch schon sehr kreativ. Ja.
Das, keine Ahnung, wo das herkam. Das lief mir, glaube ich, bei Threads oder sowas über den Weg. Und zwar, Krish Crush heißt ein User mit K, Krish Crush. Der hat eine Mac OS App entwickelt, die heißt Track Weight. Und also von Trackpad und Weight wie Wiegen oder Gewicht besser gesagt. So. Und der sagt, eigentlich ist so ein Trackpad auf dem Laptop, den du von Apple hast, ist eine Feinwaage. Und zwar, natürlich kann dieses Ding merken, wie fest du quasi, ich sage jetzt mal, den Mausknopf drückst oder auf dem Trackpad rumfährst. Und hast du die mal runtergeladen, die
App? Nee.
Okay, es ist super witzig, die ist relativ einfach gebaut, also ist jetzt nichts irgendwie super fancy, aber zeigt einfach nur an, wenn du das startest und dann deinen Finger auf das Trackpad tust, mit wie viel Druck du jetzt quasi deinen Finger auf das Trackpad legst. Okay. Und ich war erstmal überrascht, wie viel Gewicht dieses Trackpad überhaupt messen kann.
Also ich stelle jetzt stellvertretend für all unsere Hörer die Frage, hast du dich draufgestellt, Tobi?
Nein, so viel schafft sie nicht. Ich habe es mit dem Finger probiert, so etwa bei 1,7, 1,8 Kilogramm wohlgemerkt.
Oh. Na ja, gut, das schon.
Macht das Trackpad nicht mehr weiter. Dann ist es quasi unten am Anschlag, dann hast du es einmal voll durchgedrückt. Ich finde das aber relativ viel schon mal, was man damit messen kann.
Und aber ich überlege gerade, also ich weiß, am Trackpad, du hast verschiedene Fingergesten. Wenn du mit zwei Fingern klickst, macht er Rechtsklick. Du kannst wischen mit vier Fingern und so weiter. Aber ja. Gibt es einen festen Druck? Macht der was anderes eigentlich?
Nein, aber wahrscheinlich wird es irgendeinen Schwellwert geben, wenn du den puncht quasi, dass er sagt, das war jetzt ein Klick. Also ich glaube nicht, dass das bei, was weiß ich, 7 Gramm ist, sondern erst irgendwie bei 20 Gramm oder sonst irgendwas. Also das, glaube ich, ist einfach so, auch.
Wenn du quasi den Finger auflegst, ganz normal, entspannt da liegen hast, dass das nicht als Klick interpretiert, sondern erst, wenn du gewissen richtig. Druck machst. Ja. Aber es bringt jetzt nichts, wenn du fester drückst, dass dann, keine Ahnung, die Pinselspitze fester wird oder sowas auf dem Photoshop oder so.
Doch, da gab's schon mal was, wo ich das, was war denn das?
Also auf dem iPad ist es ja so, wenn du mit dem Stift oder drauf drückst, dass er dann quasi.
Ja, das kann auf dem iPad auch gewesen sein. Ja, du hast recht. Also ich, also konkret habe ich jetzt nichts im Kopf, aber er kann das wirklich messen. So, jetzt ist das sehr spannend, weil ich mal gedacht habe, das ist ja witzig, für was braucht man denn eine Feinwaage? Und mir fällt eigentlich nur eins an, weißes Pulver in die Nase.
Nee, ich habe auch eine. Ich habe eine sehr teure Feinwaage gekauft.
Aha.
Für meine Kaffeemaschine. Weil das ist nämlich der heiße Scheiß ist, du machst den Kaffee jetzt nach Gewicht. Also
ist nicht dein Ernst.
Beim Siebträger, du kannst nach Zeit machen oder nach Gewicht oder nach beide. Das heißt, ich habe so eine Feinwaage, die genau sagt, jetzt sind 25 Gramm Kaffee rausgelaufen, jetzt ist er perfekt.
Also ich mache nicht nach Gewicht, ich mache nach Geschmack.
Ja, gut.
Okay, aber pass auf, nochmal ganz kurz, weil diese App leider nicht so gut funktioniert, wie man es braucht. Ich habe mir dann erstmal gedacht, ich muss dazu sagen, ich bin drogenmäßig relativ unbeleckt. Ich kenne mich da nicht aus und ich habe mir jetzt gedacht, wie viel muss man denn da von so einem weißen Pulver drauf tun? Also was ist denn so eine Linie, die man da immer im Tatort oder was auch immer sieht? Was ist denn das? So, dann habe ich mir gedacht, das googelst du jetzt und dann dachte ich mir, nee, vielleicht doch nicht. Das lass dir jetzt besser sein. Und dann habe ich halt Startpage genommen und habe es darüber gesucht. Aber es ist witzig, ich habe also eingetippt, ganz normale Sachen, Linie Koks, Gramm, wie viel wiegt eine Linie und sonstiges. Der findet nichts. So, und erst nach mehreren verschiedenen Versuchen dazu mit verschiedenen Suchbegriffen habe ich eine Seite gefunden, Stand 2015. Das bezieht sich sicherlich nur auf die Preise. Vom Gewicht wird sich da wahrscheinlich nichts ändern, aber für mich ist das neu. 2015 lagen die Preise für Kokain in Deutschland bei ca. 60 bis 90 Euro pro Gramm. So, und jetzt kam endlich die Antwort, die ich brauche. Pro Linie benötigt man etwa 0,1 Gramm.
Was? Okay, da hätte ich ja voll daneben gelegen.
Ja, also, ich auch. So.
Ja, okay.
Und dann schreibt die Person hier weiter, das hat mich dann doch etwas irritiert. Eine Linie wirkt etwa 40 Minuten, okay. Und jetzt Achtung, für eine Party mit 20 Personen, bei der jeder Gast 3 Linien bekommt, braucht man also circa 6 Gramm. Ja, also nett. Hier ein bisschen Anleitung. Fand ich dann schon interessant. So, aber diese 0,1 Gramm kriegst du mit dieser Feinwaage auf dem Trackpad gar nicht gewogen. Denn die ist so ungenau. Nee, falsch. Die ist wahrscheinlich schon genau, aber du kannst nicht stillhalten. Denn das Trackpad misst nur, wenn du kapazitiv deinen Finger drauf hast.
Ach so.
Und gut, dann. Jetzt habe ich zwar noch keine Schüttelkrankheit und kann meine Finger relativ ruhig halten, aber so ruhig auch nicht. Das heißt, wenn du das drauflegst, schwankt der schon permanent zwischen 0 und 7 Gramm.
Ja, siehst du, meine Waage kann das. Mit der könnte ich das machen.
Ja. Ja, jetzt habe ich mir aber überlegt, da muss ich aber noch dran arbeiten, vielleicht kann ich das beim nächsten Mal berichten. Wenn man da was drauflegt, was einen Finger simuliert, könnte das klappen. Ich kann mich erinnern, das hatte ich irgendwo gelesen bei der, keine Ahnung, so einer Autozeitschrift. Die haben es mal gemacht, die sind mit so einem selbstfahrenden Auto, ich glaube, es war ein Mercedes damals, von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen gefahren. Also einmal von Nord nach Süd, quer durch Deutschland, und wollten nicht einmal das Lenkrad anfassen. Ohne dass das jetzt schon dieses Tesla Superdrive hat, sondern mit dem ganz normalen Spurhaltesystem und Abstandshalter und so weiter. Und das hat wohl geklappt. Einziges Problem war, dass das Auto immer gesagt hat, du musst die Hand ans Lenkrad tun. Da gibt's einen Sensor auf dem Lenkrad. Und die haben das überlistet mit einer Bananenschale. Die haben eine Bananenschale auf das Lenkrad gelegt und das hat tatsächlich und das hat wirklich ausgereicht, das zu machen. Das werde ich auch noch probieren mit dieser Feinwaage, weil dann könnte es klappen, weil dann ist wirklich ruhig. Weil das Problem ist einfach, dass dein Finger so, also zittern ist übertrieben, aber du kriegst den gar nicht so ruhig, dass das wirklich in diesem 0,x Gramm Bereich sich nicht bewegt.
Das habe ich übrigens auch die Tage gelernt. Bei den aktuellen Autos oder bei den ganz neuen Autos ist gar nicht mehr so, dass du Lenkrad anfassen musst. Die messen, also die überwachen deine Augen tatsächlich. Also die gucken, die schauen mit einer Kamera die ganze Zeit, wohin du schaust und checken die Aufmerksamkeit darüber. Das heißt, du brauchst das Lenkrad gar nicht mehr anfassen. Fand ich auch interessant, auch spannend. Da können wir mal eine Folge machen. Vielleicht habe ich einen, der da mal ein bisschen mehr drüber erzählen könnte. Ich weiß nicht, ob er es darf. Schauen wir mal.
Apropos, da kenne ich jemanden, den frage ich mal. Gibt es eigentlich schon eine Antwort auf mein Thema mit den Batterien im Flugzeug?
Nein, aber es ist noch in der Mache.
Okay, gut. Also nicht vergessen. Nein. Ich habe noch was gelesen, das hatte ich dir auch heute erst geschickt. Ich weiß nicht, ob du schon drüber gucken kannst. Da wollte ich auch gern mit dir drüber reden. Ein langjähriger Apple-Nutzer, dem wurde nach dem Kauf einer Guthabenkarte der Account gesperrt. Also sprich, seine Apple-ID wurde gelöscht. Und zwar, normalerweise passiert das erst, wenn du mehrfach irgendwelche Guthabenkarten verwenden möchtest, die irgendwo geklaut wurden oder sonst irgendwas. Der hat eine gekauft und die ging nicht. Dann hat er vom Händler eine neue bekommen und hat die eingetippt und in dem Moment war seine Apple-ID weg. Das Problem ist, der Mensch ist Softwareentwickler. Der hat irgendwie, keine Ahnung, nicht nur viel Hardware gekauft, die ohne Apple-ID mehr oder weniger funktionslos ist. Und er redet selber von etwa 17.000 Euro, also 30.000 australische Dollar, iPads, iPhones, Macs und so weiter und so fort, die nicht mehr synchronisiert werden können und so weiter. Und mit dem Support kam er auch nicht weiter. Das Problem, das er anprangert, und das kann ich bestätigen, sind so undurchsichtige Sicherheitsmaßnahmen. Warum wird dein Account gesperrt, ohne dass du wirklich was dafür kannst? Der hat in einem legitimen Laden eine Guthabenkarte gekauft, mit der offensichtlich irgendwas nicht in Ordnung war. Dafür kann er ja gar nichts. Das hätte dir genauso passieren können wie mir. Und jetzt stell dir mal vor, deine Apple-ID ist unwiederbringlich, so sagt es nämlich Apple mittlerweile, gelöscht. Deine ganzen Fotos in der iCloud sind
Katastrophe.
Weg.
Ja. Absolute Katastrophe. Deswegen lade ich die herunter mit meinem Tool. Ja. Aber das Problem ist natürlich viel größer, weil, Eben. Wie du sagst, die Hardware ist dran gebunden. Er hat ja nicht nur Fotos, die er verliert, sondern gegebenenfalls auch Zugänge zu anderen Services. Wenn er jetzt Login mit Apple gemacht hat beispielsweise, ist alles weg.
Seine Lizenzen von Software, alles genau, hängt da
Lizenzen, dran. Käufe im App Store, im iTunes Music Store, ist alles futsch letzten Endes.
Ja.
Und er hat ja nichts falsch gemacht, sagen wir mal. Er hat eine Guthabenkarte gekauft. Da, klar, das müssen wir mal beleuchten, warum das so ist, weil nach meinem Kenntnisstand ist es so, du kannst natürlich, gibt es da so Key-Generatoren oder Tools, die dir so eine Guthabenkarte generieren. Allerdings sind die Hersteller da ja auch nicht, also da gibt es einen Anbieter, den kenne ich auch, die diese ganzen Guthabenkarten hier für die Supermärkte erstellen und so weiter, die sind ja nicht blöd, die wissen ja genau, wie es funktioniert und deswegen wird die Karte ja auch erst, wenn du sie bezahlst, aktiviert. Also wenn die da am Counter hängt, da ist das einfach Plastik, bringt dir gar nichts, kannst du aufrubbeln, so viele willst, passiert nichts. Erst mit dem Kauf wird es aktiviert und dann kannst du den Code verwenden. Bedeutet also, da muss irgendwas anderes gewesen sein, was dazu geführt hat, dass diese Karte als gestohlen gefleckt wurde und Apple dann aktiv geworden ist.
Ja.
Und der Tipp von Apple zu sagen, ja gut, leg dir halt eine neue Apple-ID an, das ist natürlich Schwachsinn. Eine Frechheit. Also ja. Das ist eine Frechheit, ja. Also eben. Bringt dir gar nichts.
Das ist aber genau der Punkt. Wir sind ja mittlerweile so abhängig von solchen Sachen. Also nicht nur, also auch bei mir, Apple-ID wäre eine Katastrophe. Da hätte lieber auf den Google-Account verzichtet oder von mir aus Microsoft Office neu bezahlen. Das wäre dann einmal 99 €, sage ich jetzt mal. Das wäre auch unschön und durch nichts zu begründen, wenn ich nichts gemacht hätte. Aber das wäre jetzt nicht so dramatisch. Aber die Apple-ID täte mir schon sehr weh, muss ich sagen. Jetzt ist aus meiner Sicht hier aber wirklich ein Problem. Denn du kommst, wenn dir sowas passiert, über so einen Support-Chat mit wahrscheinlich erstmal einem Bot gar nicht raus. Also bis du dann wirklich in die Presse gehen musst, damit überhaupt was passiert, damit sich überhaupt jemand vielleicht damit beschäftigt, kann es ja auch nicht sein. Also das ist ja etwas, was ich tatsächlich anprangern muss. 5 €. Wenn du mit so vielen Menschen und deren digitalem Leben wirklich Geld verdienst und dich auch einstellst, dass du 1 Milliarde Kunden hast, sage ich jetzt mal, dann musst du auch aus meiner Sicht in der Lage sein, diesen 1 Milliarden Menschen im Notfall oder wenn irgendwas schief läuft, auch adäquat und zeitnah zu helfen. Und das kann echt nicht sein. Und auch wenn ich kein Freund von permanenten Gesetzen bin, die irgendwas vorgeben, aber das wird ja immer schlimmer.
Aber es gibt ja diese Gesetze, Tobi. Also es gibt es ja, dass diese Firmen Ansprechpartner haben müssen in Deutschland, in der EU. Sie halten sich nur nicht dran.
Ja.
Das ist eben das Problem, ja.
Aber das kann es ja nicht sein. Das kann es ja nicht sein. Ja. Also ich meine, das war jetzt ein Australier, da werden wir in Europa nicht viel machen können.
Ja, ja. Wir haben ja in Europa, es gibt ja durchaus diese Gesetze, ob sie dann auch durchgesetzt werden, ist natürlich die Frage. Also wenn du jetzt sagst, ja, man kann an die Presse gehen. Wir können da nicht in die Presse gehen, weil dann sagen die, wen juckt's, dass dein Instagram-Account weg ist. Wenn du aber 2 Millionen Follower hast, dann ist es einfach zu sagen, hey, guck mal, hier ist ein Fehler und dann guck da auch einmal drauf.
Ja.
Also ich stimme dir dazu, wobei ich sagen muss, ich habe mit dem Apple Support gerade im Laden eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Also wenn du mal die ersten beiden Hürden übersprungen hast und quasi nicht abgewimmelt wurdest und damit sprechen kannst, der wirklich eine Ahnung hat, dann helfen die schon weiter. Also dann kommst du schon an jemanden, der sagt, ah, okay, lass uns mal genauer hinschauen. Also das ist zumindest meine Erfahrung.
Wie weit können die denn genauer hinschauen?
Naja, in dem Fall, ja, also bestimmt kann einer, der in der Genius Bar oder sowas ist, kann bestimmt irgendwie ein Ticket öffnen, wo auch mal ein Mensch drauf schaut auf diese Apple-ID und sagt, hey, okay, hier ist was abseits der Norm gelaufen. Guckt mal bitte nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auch nur ganz, ganz strenge, limitierte Möglichkeiten haben und nichts haben machen können. Das muss gehen, bin ich mir sicher.
Wäre interessant, vielleicht ist ja jemand da und hört uns zu, der mal an der Genius Bar gearbeitet hat oder es vielleicht immer noch tut und gerne auch ohne Namen da mal ein bisschen Insider-Wissen preisgeben kann, wie weit denn sowas wirklich geht und funktionieren könnte.
Ja, also auf jeden Fall ein fieser Case und ich möchte jetzt hier nicht das große politische Fass aufmachen, aber wir müssen uns trotzdem mit diesem Gedanken befassen, was ist denn, wenn du von Sanktionen betroffen bist, als Land, als Europa, als Person, ja, und du beispielsweise sagst, hey, amerikanische Dienste canceln dich, wie ja passiert ist bei dem Richter, ich glaube, Europäische Gerichtshof.
Ich glaube, Den Haag, Menschenrechts.
Stimmt, das war echt Den Haag, du hast recht, ja. Und das war, und da hast du die Situation, okay, Google-Account weg, Apple-Account weg, Facebook, Instagram,
Microsoft,
alles,
E-Mail, Microsoft, Postfach.
Alles weg. Dann bist du am Ende online. Dann ist deine Identität weg. Und da müssen wir uns alle, meines Erachtens nach, die nächsten Monate, Jahre mal überlegen, wie stellen wir uns denn, also wir, jeder Mensch persönlich auf, wie mache ich denn meine Identität sozusagen auch mal europäisch oder deutsch, ja. Also kann ich vielleicht Services, meine E-Mail-Adresse brauche ich ja nicht bei Google haben, die kann ich auch bei IONOS haben oder bei Hetzner oder bei T-Online oder wie auch immer, beispielsweise.
Ja.
Natürlich setzen die auch auf amerikanische Dienste auf. Also auch die können nicht ohne Software aus USA oder aus China oder wo auch immer agieren. Aber zumindest habe ich da andere Möglichkeiten, an meine Daten wieder ranzukommen. Also das kann man sich schon mal überlegen, ob man sagt, hey, dann habe ich halt wieder eine T-Online-Adresse.
Ja, da ist auch wieder der, ich sag mal, die Diskussion zwischen Open Source und Closed Source. Weil auch das eine Möglichkeit wäre, sich unabhängig zu machen, zumindest in Teilen. Ich kann mich noch erinnern, das ist jetzt, lass mich lügen, 20 Jahre her mindestens. Da hat ein leider mittlerweile verstorbener Kollege von mir damals bei der T-Systems war da mit drin, in dem kleinen Projekt von unserer Gruppe. Die haben die Bodenkontrollstation des europäischen ISS-Moduls netzwerkmäßig quasi gebaut. Und da war die Vorgabe damals, nur Open Source zu nehmen. Und auch bei Firewalls nicht immer das gleiche Produkt hintereinander, sondern redundant verschiedene, was natürlich bei Open Source Firewalls jetzt irgendwie nicht ganz trivial war, da überhaupt genügend zu finden. Und ansonsten die Vorgabe Open Source war deshalb, weil die sagten, die ISS wollen wir über 30, 35 Jahre betreiben. Das wissen wir jetzt schon. Und wir wollen nicht in 28 Jahren bei Microsoft anrufen müssen und sagen, hey, wir haben da oben ein Sauerstoffproblem, da kommt gerade nichts raus. Und dann sagen die, tut mir leid, Windows XP haben wir nicht mehr im Support, da können wir euch nicht mehr helfen. Das war der Hauptgrund, aber eigentlich ist es genau dasselbe.
Ja, aber es ist ja ein totaler valider Grund. Und wenn man sowas, sag ich mal, so langfristig baut, dann hat man heute kommt man an Open Source nicht vorbei.
Ja.
Und vielleicht muss man das auch mal umdrehen, den Leuten das erklären, dass wenn sie jetzt, keine Ahnung, eine Arztpraxis ausstatten mit Hardware, dass diese Hardware keine 15, 20 Jahre funktionieren wird. Weil ich habe dieses Argument schon gehört von einem Arzt, der gesagt hat, hey, Moment mal, jede Maschine, die ich hier anschaffe, die ist für 20 Jahre ausgelegt. Also ja, aber das gilt nicht für deine Rechner, die du vorne am Desk stehen hast oder wo du deine Patientendaten einträgst. Weil die kannst du in wahrscheinlich 3, 4, 5 Jahren austauschen, weil das Betriebssystem alt ist, Hardware alt ist und sonst was. Hat er nicht verstanden, wollte er nicht verstehen.
Meine Hausärztin hat genau dasselbe. Die haben wir letztens erst drüber gesprochen. Das glaube ich, meine, es ging um so ein Sonographiegerät oder irgendwas sowas in der Art. Das hängt an dem PC, ist halt eine medizinische Hardware, die da dranhängt und das Programm mit den Bildanzeigen und Speichern der Daten und so weiter läuft auf dem PC. Und der ist Windows 10. Mhm. So, und jetzt sagt sie, ich krieg gar kein Update auf Windows 11, das bieten die einfach nicht an. Die sagen, ich müsste ein neues Gerät kaufen mit einem neuen Sono-Halter oder was auch immer vorne dran, aber dann hat der halt Windows 11. Und ich meine, das Ding kostet jetzt nicht 3,50 Euro.
Ja.
Und das ist einfach ein Witz.
Ja. Dieses klasse IoT-Problem, das haben ganz viele Unternehmen, dass quasi diese Geräte gesteuert werden von Rechnern, die einfach alte Software haben. Ja. Und da hast du im Prinzip nur die Möglichkeit zu sagen, okay, ich isoliere den so weit möglich es geht von meinem normalen Netzwerk, hab da eine Firewall vorne dran und hab da quasi so eine Netzwerksegmentierung. Das ist natürlich Quatsch bei einer Arztpraxis mit 3 Leuten, wo halt ein Gerät, keine Ahnung, alte Software hat. Das macht keiner. Das ist weltfremd,
Genau. Ja, so, aber so ist es.
So ist es, so ist es.
So, mein Freund, ich glaube.
Nee, ich habe noch einen. Oh. Ich habe noch ein ganz wichtiges Thema, weil keine Folge ohne unseren KI-Blog. Ja, vielleicht müssen wir mal so einen Einspieler machen. So, jetzt kommt hier die KI-Ecke. Ja, weil ich weiß, ihr wollt es alle hören. Ihr wollt alle KI. Ich habe was gelesen, fand ich interessant. Da geht es um das Poisoning von einem KI-Modell. Mhm. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, wenn du das natürlich das Trainingsmaterial in irgendeiner Form manipulieren kannst, hast du einen Bias oder kannst die Ergebnisse letzten Endes manipulieren auch damit.
Ja.
So, jetzt gab es eine Studie, die verlinken wir auch, die mal geschaut hat, wie viele Dokumente muss ich denn in so ein Modell reinschmeißen, um da andere Inhalte zu bekommen, um das zu poisonen, also dieses Poisoning aktiv durchzuführen.
Okay.
Und da ist der Outcome ist sehr spannend, weil die sagen, die Größe des Modells, also sprich, wie viel Grunddaten du da reinfütterst, spielt keine Rolle für die Anzahl der Dateien, die du brauchst, um es zu poisonen, weil es reichen 250 Dokumente.
Ach.
Egal wie groß das Modell ist. Und das ist schon, wenn du überlegst, es gibt ja genug KIs, die trainiert werden durch das Internet, die einfach alles lesen, was es gibt.
Ja.
Gibt's wahrscheinlich natürlich auch noch Filter, dass da nicht alles einfach reinkommt, aber trotzdem, die können natürlich auch nicht jedes einzelne Ding, was sie reinschmeißen, auch testen auf dieses Poisoning-Problem.
Richtig. Und wenn ich nur 250 Domains haben muss, auf denen ich vielleicht sogar KI generiert dieselben Inhalte anders vertexte,
ja,
könnte ich damit mein Wunschergebnis in die KI pflanzen, wenn jemand das Thema XY abfragt, dass dann eben
genau
was anderes rauskommt. Das ist halt typisch für Impfthemen und so weiter wahrscheinlich, also diese klassischen Streitthemen.
Ja. Genau. Aber gut, man muss fairerweise sagen, normalerweise weißt du ja nicht genau, welche Daten für ein Training von einem KI-Modell verwendet werden. Das heißt also, als Angreifer müsstest du erstmal genau wissen, welche Daten sind das, dann deine Daten einschleusen. Also es gibt da schon noch ein paar Hürden, aber technologisch ist es interessant zu sehen, ein kleines Modell, 250 Dokumente, ein riesengroßes Modell, auch 250 Dokumente.
Ah, krass, hätte ich nicht gedacht.
Das ist,
also stand da drin, woran das liegt? Also ist das begründet? Weil ich meine, wenn ich jetzt 10.000 Dokumente in Richtung A habe und dann habe ich 250 in Richtung B, sollte das doch eigentlich trotzdem Richtung A ausschlagen.
Ja, es ist mathematisch erklärt, warum das so ist. Mhm. Ja, aber
hast du nicht verstanden?
Hast du
Mathe? Hast du gefehlt? Warst du krank?
Da bin ich raus. Da war ich genau. Als das Thema dran war, war ich krank.
Ja. Warst du genau krank? Ja. Aber auf der Fortbildung für Schülersprecher.
Ja, genau. Da war ich auf der Podcast-Schulung. Genau. Ja, es ist also das Thema wird uns noch begleiten und ich glaube gerade so Geheimdienste, die mehr Möglichkeiten haben, vielleicht Daten zu streuen, auch versteckt zu streuen und nicht so offensichtlich das Ganze zu machen, könnten das natürlich ausnutzen, um ja durchaus, wie du gesagt hast, so Fake News Kampagnen nochmal zu untermauern mit KI-Ergebnissen.
Ja, spannender ist doch eigentlich die Frage, wie verhindere ich als Betreiber eines Large Language Models, dass sowas passiert? Und da sehe ich nicht viele Möglichkeiten. Also filtern natürlich, bewusste Auswahl der Quellen. Allein das ist aufgrund der Menge vermutlich schon mal gar nicht möglich und Ähnliches.
Gut, aber ich gehe schon davon aus, dass da sehr viel auf die Quellenfilterung geschaut wird, weil shit in, shit out, sage ich mal. Ja. Also kannst natürlich lernt ein ChatGPT oder macht ein OpenAI ein Crawling über das ganze Internet.
Ja, klar.
Ob sie jetzt alles mit reinnehmen, das bezweifle ich natürlich.
Ja, aber die Frage ist, was nehmen sie nicht rein und aufgrund von welchen Vorgaben, auch das wird automatisiert sein müssen, anders kann ich mir das ja gar nicht vorstellen.
Aber das werden sie uns nicht sagen. Das ist genau das Thema. Du wirst es nicht wissen, was jetzt genau in diesem KI-Training als Basis Daten verwendet wurden.
Ja.
Dementsprechend bist du ein bisschen ausgeliefert, ja. Das ist das richtige Wort, du bist ausgeliefert.
Ja, du wolltest aufgeschmissen sagen, ne?
Mhm. Mhm. Ja, auch, aber du musst denen vertrauen, weil du kannst das Modell in der Form selbst nicht trainieren, wie die das können, weil du nicht die Ressourcen hast dazu.
Ja.
Dementsprechend kannst du jetzt entweder das nehmen, was die dir geben und vielleicht im Hinterkopf haben, ja, wir wissen ja, nur 50% der Antworten sind da richtig. Aber in der Realität nehmen die Leute das hin und sagen, ja, das klingt gut, das ist es.
Ja. Ja. Weil wir gerade noch über KI-Modelle sprechen, hast du gemerkt, dass NeedPass, also die App unseres letzten Gastes Justin Lanfermann, abgedatet wurde? Also der hat schon eine neue Version rausgebracht, die funktioniert auch einen Tacken besser bei den Tickets, die ich da eingescannt habe. Der baut wahrscheinlich noch fleißig weiter, aber da tut sich tatsächlich was.
Ja, klar. Ja, klar tut sich da was. Ich meine, du musst es mal überlegen, ein junger Entwickler mit einer geilen Idee, der hat total Bock, der hat auch Zeit. Da wird viel passieren jetzt. Also ich bin da ein bisschen neidisch, dass er quasi jetzt am Anfang von seiner Karriere so Möglichkeiten hat. Das ist schon cool. Also wenn du das Werkzeug in der Hand hast und noch den Plan hast, mega.
Ja, ja. Im Gegensatz zu dir hat er ja zumindest eine Karriere.
Und im Gegensatz zu dir hat er noch viel Zeit. Ne?
Oh, jetzt hör mal besser auf.
Ja. Also, Tobi, lass uns noch mal kurz sagen, alle Hörer, vielen Dank für die Unterstützung. Wir wünschen frohe Weihnachtsfeiertage. Wir hören uns wahrscheinlich dieses Jahr noch mal. Aber wir sagen schon mal, frohe Weihnachten und danke, Tobi.
Frohe Weihnachten und danke, Rüdiger.